بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zur neuen Vortragsreihe, die eigentlich eine Fortsetzung ist der islamischen Geschichte, und zwar die Kreuzzüge. Wir waren ja mit der Reise in der islamischen Geschichte bereits bei den einzelnen Staaten unter der abbasidischen Herrschaft. Die Abbasiden haben die Macht über die Regionen verloren, aber die Loyalität der einzelnen Dynastien war immer noch gegenüber dem abbasidischen Kalifen. Und eines der Dynastien waren die Seldschuken. Über die haben wir bereits geredet. Die kamen und halfen dem abbasidischen Kalifen, die Schiiten, die Buayyiyun damals, die Macht hatten, zu vertreiben. Und seitdem waren die Seldschuken eben die militärische Macht im abbasidischen Reich. Was hat das mit den Kreuzzügen zu tun? Es gab immer, und das hatte ich ja öfter erwähnt, immer an den Grenzen Konflikte mit dem römischen Reich, mit den Byzantinern. Es gab keine festen Grenzen, so wie wir sie heute kennen. Das ist deine Grenze, das war's. Nein, sondern es gab immer wieder Gefechte, immer wieder territorialer Verlust, Gewinn. Ja, das war etwas, was immer sich verändert hat. Und in der Zeit der Seldschuken kam es dann zu einem gewaltigen Gefecht, zu einer gewaltigen Schlacht, und zwar in der Zeit von Alp Arslan, über den haben wir ja bereits geredet. Und das war in der Zeit ungefähr 455 nach Hijra. Und damals gab es den byzantinischen Kaiser, und zwar Romanos der Vierte, Diogenes. Und er war einer der führenden byzantinischen Herrscher. Und er wollte Alp Arslan besiegen und bekämpfen. Also dieses Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. Er wollte es ein und für alle Mal erledigen. Also hat er eine Armee aufgestellt von 200.000 Mann. Alp Arslan hatte eine Armee von 20.000. Also die Byzantiner waren 10-mal so viel wie die Muslime. Und diese Schlacht war dann aber am Ende so, dass die Muslime gewonnen haben und die Byzantiner besiegt wurden, einer gewaltigen Schlacht. Nicht nur das, sondern dieser Kaiser wurde verhaftet. Also die Muslime, Alp Arslan, hat diesen Kaiser verhaftet und in Gefangenschaft genommen. Und zwar war das die Schlacht von Manzikert, 463 nach Hijra. Alp Arslan hat natürlich, so wie Muslime mit Gefangenen umgehen, ihn würdevoll behandelt. An-Nabi alayhi salatu wassalam hat damals schon die Gefangenen würdevoll behandelt. So sehr, dass die Gefangenen den Islam angenommen haben, einige von ihnen. Sie haben gesehen, wie sehr An-Nabi sallallahu alaihi wasallam gütig zu ihnen ist. Sie haben Nahrung bekommen, die nicht mal die Medinenser bekommen haben. Damit eben die Gefangenen würdevoll behandelt werden. Auf jeden Fall, also das ist ein islamisches Gebot, was hier Alp Arslan rahimahullah ta'ala angewendet hat. Und es kam dann dazu, dass dieser Kaiser sich loskaufen wollte, und zwar mit 1 Million Dinar. 1 Million Goldmünzen. Das war ein Preis, den gab es zur damaligen Zeit noch nie. Aber das war einer der größten byzantinischen Kaiser. Nachdem Romanus der Vierte zurückgekehrt war, gab es in seinem Gebiet dann eine Unruhe. Denn die Armee, also Abertausende sind gestorben und sie haben die Schlacht verloren. Also gab es Unruhen und eine Revolte gegen ihn und er wurde sogar getötet, weil er eben diese Schlacht verloren hat und eben so viel Geld investiert hat und so weiter und so fort. Das ist ein Aspekt, den dürfen wir nicht vergessen. Der war dann im Gedächtnis der Kreuzzüge auch vorhanden. Alp Arsalan ist ein Jahr später gestorben, rahimahullah ta'ala, und sein großer Sohn Malik Shah hat dann die Macht übernommen von 464 bis 485 nach Hijra, also 21 Jahre. Dieses Reich, Seldschukenreich, wurde gewaltig. Also es reichte bis nach China und bis zum Marmara-Meer, bis fast bei Konstantinopel und umfasste große Teile Zentralasiens, Irak, Syrien und so weiter und so fort. Also ein Riesenreich der Seldschuken. Wie gesagt, unter der Leitung der Abbasiden, die hatten aber nichts zu melden, die waren einfach ja, so, aber die Macht hatten eben die Seldschuken. Nach dem Tod dieses Anführers, Malik Shah, kam es nun zu Streitigkeiten zwischen der Familie, der Herrscherfamilie. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit Allahs. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, ich fürchte mich nicht, ich mache mir keine Sorgen, bei euch wegen Armut. Vielmehr mache ich mir Sorgen bei euch oder über euch wegen Reichtum. Leider, Menschen sind so, wenn es ihnen gut geht, wenn sie keine Probleme mehr haben, machen sie sich Probleme. Es ist ein Reich, ein Riesenreich. Und jetzt, was passiert jetzt? Wer darf herrschen? Die Seldschuken, dieses Riesenreich teilte sich dann in 5 Staaten auf. Und das war einer der Gründe, warum dann das Byzantische Reich oder Byzantinische Reich natürlich gesagt hat, jetzt dürfen wir angreifen. Denn wenn die Seldschuken diese gewaltige Macht zerstritten ist, dann ist es ein leichtes Spiel, gegen dieses Reich zu kämpfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch darauf hingewiesen. Und streitet euch nicht, sodass eure Kraft dahin schwindet. Streit ist immer ein Grund dafür, dass Schwäche sich einschleicht in diese Ummah. Also war das einer der Gründe, warum der Westen dann, der Papst und wie wir noch alles sehen werden, ja, warum sie dann diese Chance ergriffen haben, um gegen die Muslime zu kämpfen. Also die Kreuzzüge begannen 491 nach der Hijra, also 6 Jahre nach dem Tod von Malik Shah, 485 nach Hijra. Also hat das einen Zusammenhang. Warum? Nachdem er gestorben ist, haben sich die Angehörigen zerstritten. Und es war sogar so weit, dass also fast jeden Monat wurde einer abgesetzt, dann kam der andere und so weiter. Einer von denen, der war 6-mal an der Macht und ist dann mit 23 Jahren gestorben. Der war 6-mal an der Macht. Mit wie vielen Jahren ist er? Das ging, alle 2 Wochen gab es einen neuen Anführer. So sehr waren sie zerstritten. Ein zweiter Aspekt, der die Kreuzzüge vorbereitet hat oder erlaubt hat, waren die Fatimiden, die Ubaidiyun, die damals in Ägypten herrschten. Und diese haben natürlich die Umma geschwächt mit ihren Irrlehren und ihrer Bekämpfung der Menschen. Über die haben wir auch geredet. Das heißt, in der Zeit der Verbreitung der Bid'ah, und das war ja eines der schlimmsten Formen der Erneuerungen, ja, diese Fatimiden, das waren ja Ultra-Rafida, die die Muslime abgeschlachtet haben, über die haben wir geredet, auch letztens, als wir über Al-Imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah geredet haben, wie in Tunesien damals, ja, in Al-Qayrawan Gelehrte getötet wurden. Und das schwächt natürlich auch diese Umma. Sobald Schwäche vorhanden ist, wer hat dann einen Drang, hier einzugreifen? Natürlich die Gegner. Und das war mit ein Grund für die Schwäche der damaligen Umma. Also, wir haben zwei Faktoren in der muslimischen Welt. Spaltung der Seldschuken und zweitens die Unterdrückung durch die Fatimiden. Kommen wir zu den Gründen in Europa. Warum, was haben die denn verloren dort in den muslimischen Gebieten? In dieser Zeit gab es einen Konflikt zwischen dem Papst Gregor dem VII. Und Heinrich der IV., dem König von Deutschland damals. Das Heilige Römische Reich oder wie das auch hieß. Auf jeden Fall, Heinrich der IV. War einer der größten Herrscher und mächtigsten Herrscher damals in Europa. Und niemand wagte sich ihm zu widersetzen. Aber der Papst Gregor, und damals hatte der Papst was zu melden, er war derjenige, der regierte, sprach über ihn die Exkommunikation, also den Kirchenbann. Takfir, ja? Er hat gesagt, er gehört nicht zu uns. Also wurde er aus der Kirche ausgeschlossen. Und das bedeutet, wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass die Bevölkerung ihn nicht mehr akzeptiert hat. Das ist ein Ungläubiger. Ja, der hat nichts zu melden jetzt. Der Papst, nur mit einem Wort, das war's, können Staaten zugrunde gehen, damals. Und das ist der Grund, das müssen wir verstehen, warum danach in der Aufklärung und so weiter, warum diese Feindschaft gegen Kirche, unter anderem wegen dieser Sache. Auf jeden Fall, daraufhin verlor Heinrich der IV. Innerhalb weniger Tage und Wochen die Unterstützung seines Volkes und seine Berater haben ihn gewarnt. Wenn er sich nicht mit dem Papst versöhnt, werde er sein Reich verlieren. Du musst das Wohlgefallen des Papstes erlangen, ansonsten vergiss es. Also machte er sich auf den Weg zum Papst, und zwar zu Fuß, von Deutschland nach Italien, um den Papst um Vergebung zu bitten. Und das ist der berühmt-berüchtigte Gang nach Canossa. Gibt da Leute, die machen das jetzt heute noch, ja? Ja, dieser Gang, ja, diese Pilgerfahrt zur Buße, ja? Heinrich der IV. Ging im Winter des Jahres 1077 über die Alpen zum Schloss Canossa in Norditalien, wo sich der Papst Gregor der VII. Aufhielt. Und als er dort ankam, ließ ihn der Papst erst einmal nicht eintreten. Und es war kalt. Es schneit, 3 Tage soll er erstmal dort bleiben. Und er war barfuß. Und dann durfte er rein, küsste die Hand des Papstes und den Boden vor seinen Füßen und erklärte, dass er seine Sünden bereue. Und daraufhin hob Gregor der VII. Den Bann über ihn auf. Bist doch kein Ungläubiger mehr. Und trotz... Also das heißt, das zeigt, wie gewaltig die Kirche damals war. Natürlich die katholische. Protestanten gab es noch nicht. Sondern die katholische Kirche, wie gewaltig die Macht dieser Kirche war. Dann ein weiterer Aspekt war die Unwissenheit der Bevölkerung. Die Bevölkerung, der konntest du sagen, was du willst. Bildung war nicht vorhanden. Das heißt, sie waren gutgläubig. Egal, was man ihnen gesagt hat, haben sie geglaubt. Und das hat die Kirche natürlich auch noch ausgenutzt. Und deswegen, die Kirche verbrannte ja Bücher, ja, und war gegen Wissenschaftler. Ja, kennt ja die Geschichten mit Galilei und Kopernikus und so weiter und so fort. Warum? Bloß nicht nachdenken, ja, damit ich dir sage, was ich will und du glaubst mir. Ja, das war Strategie. Vergleich das bitte mit dem Islam. Iqra, lies. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat den Gefangenen in Ghazwat Badr gesagt, jeder, der 10 Leute unterrichtet, dass sie schreiben, lesen können, der ist frei. Vergleich das mal. Und deswegen auch an die Atheisten, die Haltung gegenüber Kirche dürfen sie nicht übertragen auf den Islam. Islam hat nichts mit der Kirche zu tun. Der Umgang im Mittelalter der Kirche gegen Wissenschaft, gegen Bildung, darfst du nicht als Grundlage nehmen für die ganzen Religionen. Nein, nein, der Islam ist ganz im Gegenteil. In dieser Zeit, in dieser finsteren Zeit, gab es die Entdeckungen bei den Muslimen. Ein weiterer Aspekt war, und der ist aufbauend, dass im 10. und 11. Jahrhundert gesagt wurde, im Jahre 1033 wird die Welt zugrunde gehen. Endzeit. Warum? Also 1000 Jahre nach der Geburt von Isa a.s. Ich weiß nicht, wer 2000 erlebt hat, Millennium, was da abgegangen ist. Alle Computer gehen kaputt. Weil wenn dann, anstatt 1999 ging ja alles noch, ja. Und dann, nee, dann steht 00, da geht's, dein Geld auf der Bank ist futsch. Und Al-Latif, und Al-Qiyama fängt an. Und 10, 9, 1, 2000 und, Alhamdulillah, mein Geld ist noch da. Also diese Endzeit-Erfindungen, natürlich jetzt nicht, was in Koran und Sunna steht, das ist Offenbarung. Aber diese Erfindung gibt's immer wieder. Immer wieder, Achtung, im Jahr das passiert das. Und das gab es. 1033 geht die Welt unter. Welt unter, also Qiyama beginnt. Also rette dich vor dem Höllenfeuer. Wie? Zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst Geld an die Kirche, diese Ablassbriefe. Und das kann ja nur wer machen, der Geld hat. Du hast Sünden, Kabair. Möge Allah uns bewahren. Und du willst jetzt, dass deine Sünden vergeben werden. Dann musst du einfach nur zum Priester gehen und ihm ein paar Euros geben. Der sagt dir, die Sünde ist weg. Und so haben die natürlich Geld gemacht. Das war auch noch ein Grund, warum dann später Martin Luther kam und so weiter, die Protestanten und so. Ja. Auf jeden Fall, das war die Möglichkeit für die, die Geld haben. Was machen die Armen? Denen hat man gesagt, ihr müsst pilgern nach Palästin. Noch bevor die Welt untergeht. Weil dann hast du gelitten, all deine Sünden, die du gemacht hast. Gibt es keine Möglichkeit, Allah um Vergebung bitten, nichts da. Bezahl oder du musst nach Palästina. Aber dass du sagst, Astaghfirullah, ya Rabbi, ighfirli, ya Rabbi, gibt es nicht. Da sehen wir, wie gewaltig der Islam ist. Wie wunderschön der Islam ist. Natürlich kannst du gerne spenden, aber doch nicht nur an den Papst. Bei diesen Ablassbriefe, das ist nicht, geh und ernähre Arme. Nein, 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 nein. Hier, der Papst, gib dem Papst oder dem Priester das Geld. Der Islam sagt ja nein, du willst Moscheen unterstützen, bitteschön. Aber der andere will Brunnen bauen, der andere will Krankenhäuser bauen, der andere, bitteschön. Alle guten Taten werden belohnt bei Allah tabaraka wa ta'ala. Dann der nächste Aspekt. Dass der Papst ein Interesse hatte, die Kirchen zu vereinen. Und damals gab es die westliche Kirche und die östliche Kirche. Die westliche Kirche, die Katholiken, und die östliche, die Orthodoxen. Denn es gab ja diese Kirchenspaltung, die waren ja eins. Und dann haben sie sich zerstritten und die Kirche im Osten war unabhängig von der Kirche im Westen. Die Katholiken und die Orthodoxen waren getrennt bis zum heutigen Tage. Und der Papst damals, Papst Gregor, der wollte die Kirche vereinen. Das war auch mit ein Grund, warum er eben Interesse hatte an einem Kriegszug. Das heißt also, es gab mehrere Gründe. Einmal diese religiösen Aspekte, dann natürlich die Bestrebungen der damaligen Fürsten auch, ja, die in Europa, wirtschaftlich ging es ihnen auch sehr schlecht. Und ein weiterer Aspekt war, dass der Zeitgenosse von Papst Gregor der VII., und zwar Kaiser Alexios der I., und der war einer der bedeutendsten Herrscher, er hat gesehen, dass sein Land oder also sein Gebiet schwach war, und deswegen wollte er auch in den Krieg ziehen, um sein eigenes Land zu stärken. Also verlangte er vom Papst Unterstützung, aber der Papst hat ihn nicht unterstützt, weil er nicht dem deutschen Kaiser damals vertrauen konnte. Er hat ihm zwar vergeben, aber der wusste ganz genau, so, mit dem gehe ich jetzt nicht kämpfen. Der wartet nur, ja, und zack, bringt er mich um. Also hat er ihn nicht unterstützt, um die Unruhen in seinem Land zu löschen. Auf jeden Fall, das waren auch einige Aspekte, die dazu führten, dass die Europäer eben ein Gebiet suchten, wo sie auch Zusammenhalt finden, ja, einen gemeinsamen Gegner. Das ist ja bis zum heutigen Tage so. Hast du innenpolitische Probleme, erklär irgendwo, dass im Ausland ein Gegner ist. Dann ist Ruhe. Egal, was passiert, du kannst machen, was du willst. Oh, da ist eine Gefahr. Diese Strategie gab es schon immer. Wirtschaftlich ging es den Europäern auch sehr schlecht. Es gab zwar fruchtbare Böden, aber dafür brauchtest du Personal, dafür brauchtest du Werkzeuge und so weiter. Ja, und wir reden ja hier vor der Industrialisierung. Ja. Das heißt, es war nicht möglich, diese Länder und Gebiete so zu nutzen wie später. Ebenso die Wege durch die Wälder und so weiter waren nicht geebnet. Das bedeutet also, sie hatten ein schwieriges Leben. Es gab viele Hungersnöte, viele Dürreperioden in Europa, Krankheiten, Plagen. Ja, das heißt also, es gab viele Gründe, wirtschaftlich gesehen, warum man, und man hat gehört, im Orient, oh, Mashallah, fruchtbarer Boden, Oliven, Feigen, Allah iberg, ja, also sehr viele Sachen, gut, die haben nicht Allah iberg gesagt, aber sie wollten also, so wie heute, oder nicht? Wo ist Erdöl? Wo ist Gold? Nicht bei uns? Ja, dann müssen wir irgendwie einen Krieg anzetteln. Das heißt, und das ist ein wichtiger Punkt, liebe Geschwister, warum lernen wir Geschichte? Weil sich Geschichte wiederholt. Die Schauspieler sind die anderen. Aber das Szenario ist immer das gleiche. Das Drehbuch ist immer das gleiche. Nur wer führt es aus? Wer sind die Schauspieler? Die Akteure, die wechseln sich aus. Und so ist es immer, dass eben Staaten, andere Staaten ausplündern und dann natürlich verpacken die das nicht. Also früher, ja, Kolonialisierung, heutzutage, wir wollen die Freiheit verbreiten, wir wollen den Leuten helfen, zu ihr Glück zu kommen. Ja, und dafür plünderst du jetzt ganze Erdöl jetzt und dafür plünderst du ganze Rohstoffe und das Gold und so weiter und so fort. dafür sagst du, sie dürfen nichts mehr anbauen. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. In den Ländern, in unseren Ländern, darfst du die einheimische Weizensorte nicht anbauen. Wenn du das machst, ist eine Straftat. Also wenn du es verkaufst, du kannst es selbst anbauen, dann ist es, kannst du gerne selbst essen. Aber darfst du dann dieses Getreide verkaufen, darfst du nicht. Und diese Getreidesorte erst einmal ist üppiger, zweitens beständiger, aber nein, du musst die Getreidesorten von Amerika, von Europa, alles mit im Namen der Freiheit, ja? Wir sind freie Leute, bitteschön. Würdest du gerne bitte? Ich will nicht. Okay, du musst nicht. Aber dann haben wir die Probleme. Diese Methode gab es schon immer, wird es auch immer geben. Das erklärt auch, warum die meisten Truppen des ersten Kreuzzuges genau aus diesen Regionen stammen. Also aus den Regionen in Europa, die Armut hatten. Und deswegen, als dann man den Leuten gesagt hat, den Europäern damals, guck mal, geht mal bitte ans Ende der Welt, ja, in den Orient, die haben sich gesagt, okay, ich sterbe heute oder morgen, hier habe ich nichts zu essen, ich versuch's mal, ich gehe da hin und dann guck ich, krieg ich vielleicht was zu essen. Die hat nichts zu verlieren. Also war das auch nochmal ein Beweggrund, warum die Menschen in den Kriegszug gegangen sind. Auf der anderen Seite, das war die allgemeine Bevölkerung, auf der anderen Seite gab es einen Wirtschaftskrieg, und zwar was die Flotten anging, also der Handel auf dem Meer. Und zwar gab es die im Mittelmeerraum die Seerepubliken. Diese Seerepubliken, das heißt also die Staaten, Fürstentümer am Mittelmeer. Und am Mittelmeer, wenn du dort die Macht hast, dann bist du derjenige, der die Preise festlegt. Welches Schiff darf durch, welches Schiff darf nicht durch. Wie viel bezahlen sie und wie viel bekommst du? Wer war jetzt der Konkurrent? Natürlich die Muslime. Also die großen Häfen waren im Libanon, in Alexandria, in Ägypten, in Tunesien. Das waren einige der größten Häfen im Mittelmeerraum. So, da war jetzt Italien auch. Und die wollten auch natürlich endlich Ruhe, hier diese Muslime, ja. Die haben das Sagen auf dem Mittelmeer. Also Genua, Pisa, Venedig, ja, das waren die sogenannten Seerepubliken. Also wollten sie, gab es noch einmal eine Motivation, wenn wir die Muslime angreifen und dafür sorgen, dass wir diese Häfen einnehmen, dann war es das, dann haben wir endlich Ruhe. Die wichtigsten muslimischen Häfen, hat es ja gesagt, also in Tartus, in Saida, Beirut, Akka, also das ist im Scham, dann wie gesagt in Ägypten, Iskandaria und Tunesien oder auch bis nach Marokko, also ganze Mittelmeerküste. Ein entscheidender Schritt auf diesem Weg, also um die Herrschaft im Mittelmeer zu erlangen, war die Eroberung von Sizilien, auf Arabisch Siqilia. Diese Insel Sizilien war 270 Jahre lang unter muslimischer Herrschaft. Bis zum Jahre 1091, also nach Hijra 484, also 6 Jahre vor Beginn der Kreuzzüge, als die Normannen mit Unterstützung der italienischen Seemächte Sizilien dann erobert haben. Und das bedeutet eines der wichtigsten Gebiete der Muslime haben sie verloren. Also sie wollten die muslimischen Seewege blockieren, die Handelsverbindungen unterbrechen und das Mittelmeer vollständig einnehmen. Dann gab es auch in Marseille einen Hafen, aber der war jetzt also ein bisschen entfernter. Also diese Seerepubliken, die italienischen, waren da wichtiger. Ein weiterer Aspekt war die Zersplittenheit der Europäer, besonders in Frankreich. Und deswegen kam ja auch der Ruf zum Kreuzzug in Frankreich. Ja, also aus diesen politischen Gegebenheiten. Deutschland, wie gesagt, war nicht so, ja, mit dem Papst. Aber es war ja der Papst, der später kam. Ja, der Gregor, der ist dann gestorben. Aber er hat das in die Wege geleitet, ja, diese Aspekte. Auf jeden Fall, in Frankreich gab es mehrere Lehen, ja, also so wie Fürstentümer. Und jeder war der Machthaber, macht, was er will. Und herrschte über sein Territorium und er schuldete dem König nur formelle Loyalität. Ja, also das war nur formell. So wie bei den Seldschuken und dem Kalifen. Ja, so war das auch in Frankreich. In Deutschland war die Situation ähnlich. Zwar war Heinrich der Siebte, der Vierte ein starker König, doch wegen dem Konflikt mit dem Papst war er trotzdem geschwächt, trotz seiner Reue. In England herrschte damals Wilhelm der Eroberer und der war zwar ein mächtiger König, aber das Land litt unter wirtschaftlicher Schwäche. Und somit blieb Frankreich das Land, auf das der Papst seine größte Hoffnung setzte. Es lag geografisch in der Nähe des Mittelmeers, also am Mittelmeer, und es besaß eine große Zahl von Rittern und Adligen, die nach Ruhm, Ehre und Beute strebten. Zudem herrschte in Frankreich diese Feudalmachtstruktur, also jeder Fürst wollte seinen Einflussbereich erweitern und neue Gebiete erobern, also waren Kriege immer passend. Ja, also die haben gesagt, okay, dann können wir zeigen, wir sind die Mächtigen. Wenn du gewinnst, war es das. Du gehst nach Hause, du bist der General, der gewonnen hat. Ja, also sind das auch politische Ziele gewesen. Ein weiterer Aspekt war die Unterdrückung durch die Herrscher. Also die Menschen wollten einfach weg, irgendwo anders hin, weil dort wurdest du ja versklavt. Also jeder, der ein Stück Land besaß, besaß auch die Arbeiter. Und wenn du Land verkaufst, verkaufst auch die Arbeiter. Die haben nichts zu melden und sie bekamen keinen guten Lohn. Wenn jetzt der Papst kommt und sagt, guck mal, du kriegst Geld, und deswegen gab es viele Söldner in den Kreuzzügen. Also nicht jeder kämpfte für den Papst oder für die Religion, sondern sehr, sehr viele kämpften aufgrund des Geldes, das sie dann bekamen. Das heißt also die wirtschaftliche Krise, politische Zersplitterung, soziale Unterdrückung, religiöse Aspekte, das alles war ein Cocktail, warum es zu den Kreuzzügen kam. Nun, der Papst Gregor lebte dann nicht mehr, sondern er ist ja dann gestorben. Und der nächste Papst nach Papst Gregor war Papst Urban der Zweite. Und dieser Papst Urban der Zweite hat dann in Clermont in Frankreich den Aufruf zum ersten Kreuzzug verkündet. Also die Arbeit hat der Papst Gregor geleistet und danach derjenige, der das getan hat, war der Papst Urban der Zweite. Das Besondere an diesem Menschen ist was? Die Interessen sind ja unterschiedlich. Also die eine wollte religiöse Ziele erreichen, der andere wirtschaftliche, der andere politische. Aber er konnte sie alle vereinen um ein Ziel, eben Al-Quds zu erobern. Und das ist eben die Stärke des Zusammenhaltes. Obwohl Sprachen verschieden waren, obwohl Kulturen verschieden waren, Und doch haben sie sich geeinigt auf ein Ziel. Und sie haben es erreicht. Denn das ist eine Gesetzmäßigkeit Allahs tabarak wa ta'ala. Einheit ist die Basis, um ein Ziel zu erreichen. Zersplitterung ist die Krankheit an sich, dass man ein Ziel nicht erreicht. Und deswegen kam Salah ad-Din al-Ayyubi viel später natürlich und hat was zuerst getan? Die Muslime vereint. Ohne Vereinigung der Muslime geht es nicht. Ja, soll das heißen, wir dürfen nicht mehr über Fehler reden? Nein. Wir sollen ja nicht die Muslime vereinen, egal wie, wie es einige wollen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, der sagte, wir sollen wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, und haltet fest am Seile Allahs und spaltet euch nicht, dann sagt Allah azza wa jalla in der anderen Aya, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Und unter euch sollen Leute sein, eine Gruppe sein, die zum Guten aufruft. Sie gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Also im Kontext, in diesem Zusammenhang der Ayat, der Einheit und mangelnden Spaltung, erwähnt Allah أَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Und das zeigt also, wir können nicht uns vereinen, wenn wir nicht zum Guten aufrufen und das Schlechte kritisieren. Aber wenn wir das Schlechte kritisieren, heißt das nicht, dass wir nicht zusammenarbeiten können. Das ist das, was einige nicht verstehen. Wenn ich dich kritisiere, müssen wir uns hassen, müssen wir uns trennen? Nein. Sondern ich kritisiere dich, du kritisierst mich, um besser zu werden. Um näher zu kommen zu Allah tabaraka wa ta'ala. Und deswegen, in der Zeit von Salah ad-Din al-Ayyubi, ich hatte ja kurz es angeschnitten, er war ja ein Ash'ari. Und Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte über Abu al-Hasan, über Salah ad-Din al-Ayyubi, er ist derjenige, der die Sunna belebt hat. Warum? Ja, weil er die Fatimiden besiegt hat. Das war der vergiftige Dolch im Rücken der Umma, die Fatimiden, die die Religion ändern. Und deswegen ein Volk, die Muslime, werden zuerst angegriffen durch die Scheinargumente. Erst angegriffen, um sie zu schwächen, indem ihre Aqide ausgeholt wird, sodass sie nicht mehr auf richtigen Beinen steht. Und daher hat Salah ad-Din al-Ayyubi zuerst einmal die Fatimiden bekämpft. Natürlich, Salah ad-Din al-Ayyubi, auch wenn er Ash'ari ist, er ist Sunnite. Und deswegen, inshallah sehen wir das auch, die Familie von dem Gelehrten Ibn Qudama, Alu Qudama, die Familie von Qudama und Ibn Qudama, Al-Maqdisi, es gibt mehrere Ibn Qudamas, ja, das ist eine Riesenfamilie, Gelehrtenfamilie, die kämpften mit Salah ad-Din al-Ayyubi. Und kein Mensch kommt auf die Idee und sagt, er ist Ash'ari, ich unterstütze den nicht. Was ist das für ein Quatsch? Dann lieber die Verbrecher reinlassen. Also das müssen wir trennen. Haben wir ein Projekt, wir wollen, also jetzt mal heute, moderne Angelegenheit, wir wollen für Gerechtigkeit aufrufen, für Freiheit, was Hijab angeht. Bitteschön, dann reden wir mit jedem. Heißt das, um wegen Hijab zu reden, erkläre ich nicht mehr die Fehler der anderen? Nein. Also dieses Gleichgewicht muss man haben. Auf der einen Seite Wahrheit aufklären, zeigen, falsche Sachen widerlegen, kritisieren, aber gemeinsame Ziele verwirklichen. Und das haben wir auch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als er noch ein Kind war, alaihi salatu wasallam, gab es den Fudul-Bund unter den Mekkanern. Die Araber haben sich ja jahrelang bekämpft und dann irgendwann haben sie gesagt, so es reicht jetzt. Jetzt machen wir einen Bund, ein Abkommen. Jeder, der ungerecht behandelt wird, kann Asyl beantragen bei uns. Wir nehmen ihn auf. Und damals, als dieses Abkommen unterzeichnet wurde, war der Prophet ein Kind, also ein Jugendlicher. Er sagte dann später, würde man mich aufrufen zu solch einem Abkommen, würde ich dem nachkommen. Aber es waren doch Muschrikun, die dieses Abkommen unterzeichnet haben. Ja, und jetzt? Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um die Rettung von Menschenleben. Hat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam gesagt, und deswegen reden wir nicht mehr über Schirk und nicht mehr über Kufr und nicht mehr über Haram. Nein. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sondern diejenigen Muslime, die Fehler haben, die rufen wir auf, diese Fehler zu unterlassen. Aber wenn es darum geht, ein gemeinsames, berechtigtes, islamkonformes Ziel zu erreichen, dann arbeiten wir natürlich Hand in Hand. Diese Kriegszüge begannen dann mit Papst Urban II. Und er mobilisierte natürlich aus den verschiedensten Ländern Menschen, Söldner, Soldaten, was es auch alles gab, um nach Al-Quds zu gehen. Also das offizielle, man braucht ein offizielles Ziel. Ja? Und dann am Ende kann man ja auch sagen, es war doch wie im Irak damals, Massenvernichtungswaffen und guck mal diese Satellitenbilder und so weiter und so weiter. Und dann haben sie den Irak erobert und vernichtet und so weiter. Und dann, ups, da gab es ja doch nichts. Das heißt, du wirst immer wieder Verbrecher sehen, die tapezieren erst einmal ihre Verbrechen, ja, wickeln es um in Geschenkpapier und am Ende stellt sich heraus, es war eine List. Und so war es auch bei den Kreuzzügen. Worum geht es? Das Heilige Land. Genau, ein wichtiger Aspekt war ja auch, dass man ihnen gesagt hat, den Europäern damals, dass die Muslime, dass die Christen unterdrückt werden. Und das war ja natürlich erlogen. Die Christen lebten unter der Herrschaft der Muslime in Frieden. Ja, sie wurden nicht verfolgt, die Christen, auch nicht die Juden. Sie wurden nicht verfolgt unter den Muslimen. Aber die Propaganda, die hat in Europa was gesagt. Ja, die armen Christen dort, die arabischen Christen, die in Al-Quds leben, die werden unterdrückt, ja, von den Seldschuken, diese schlimmen Seldschuken, die unterdrücken die Christen. Also müssen wir die Christen retten. Das war auch mit ein Grund, warum die Kreuzzüge dann entstanden sind. Inshallah machen wir dann an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.